Ich lese den heutigen Predigtext aus Jesaja 55, 1 bis 5 aus der Elberfelder Bibel. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht.
Ich bete. Ja, wir haben diese Einladung gehört. Dein Wort, guter Gott. Und wenn wir diese Abschnitte weiterverfolgen würden in deinem Wort im Buch Jesaja, dann würden wir wenige Sätze später diese Aussage finden, dass dein Wort wirkt, was du willst. Dass es wirkmächtig ist und dass es immer noch unterwegs ist. Und dass du immer noch durch dein Wort Menschenherzen erweichen und Menschenleben heilsam verändern und prägen willst. Und so wollen wir das jetzt von dir erbitten und auch erwarten, dass du redest, dass du unsere Herzen berührst, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass hier keiner ist, hier in der Kirche oder auch an den Geräten zuhört, zuschaut, der nicht dich reden hört. Danke dafür, Herr, dass du so ein Gott bist, der sich mitteilt. Und wir dürfen eben dich bitten, dass du uns hilfst, zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, eigentlich hätte hier ein Marktschreier vom Fischmarkt in Hamburg diese ersten Sätze des Bibeltextes lesen. Besser gesagt, schreien müssen. Oder einer, der sonst auf einem orientalischen Markt seine Waren lauthals anpreist. Also einer von denen, die es gewohnt sind, mit anderen zu konkurrieren, die ebenfalls ihr Angebot verkaufen wollen. Wer schreit am lautesten? Wer bietet seine Waren am auffälligsten dar? Wessen Werbegeschrei wirkt am attraktivsten? Der Kunde ist König, er muss gewonnen werden, überzeugt werden. Und dafür muss man sich als Verkäufer schon mal auch zum Affen machen, muss wortgewandt sein, muss seine Produkte über den grünen Klee loben. Der Kunde muss geradezu schon schmecken, was ihm da angepriesen wird. Ich muss gestehen, das ist nicht meine Welt. Ich bin keine, wie man ja so gemeinhin sagt, Rampensau, die sich vorne hinstellt und immer nur Aufmerksamkeit auf sich zieht, auch wenn es für die gute Sache ist, aber eben das gut kann und ein großes Spektakel abzieht. Und ich glaube, du, liebe Gudrun Genet, bist das auch nicht. Das liegt nicht in unserer Natur. Es ist mir eher fremd, mich in eine Fußgängerzone zu stellen und dort auf die gute Nachricht hinzuweisen und zum Glauben einzuladen. Natürlich haben wir das früher gemacht, als Jugendgruppen, auch als Gemeinde, haben uns dahingestellt, haben geworben für die gute Nachricht, allerdings auch da schon nicht so marktschreierisch. Denn genau das tut der Prophet, der unbekannte Prophet hier in Babylonien. Der, den wir in der zurückliegenden Woche im Bibelgespräch und Bibelstunde begonnen haben, kennenzulernen. Der den Auftrag von Gott hatte, dem im Exil in Babylon lebenden Volk Israel wieder Hoffnung auf die Heimkehr zu machen. denn die hatten sich inzwischen abgefunden mit der Situation. Die, die damals aus Jerusalem vertrieben und ins Exil getrieben worden waren, die starben so langsam weg. Und die Jungen, die im Exil geborenen, die hatten ihr Ein- und ihr Auskommen. Die meisten waren mit sich und der Welt zufrieden. Sie hatten genug zum Leben. Die Babylonier ließen ihnen relativ viel Freiheiten, ihr gemeinschaftliches Leben selbst zu gestalten. Natürlich, immer beim Pessachfest, da rief man sich zu, nächstes Jahr in Jerusalem. Aber so wirklich ernst meinte das niemand. Nein, sie hatten sich schon ganz gut eingerichtet in ihrem Leben dort in Babylonien. Und nun wollte Gott diese Menschen darauf vorbereiten, dass sie nach Jerusalem zurückkehren können. Dass sie wieder ihren Glauben da leben können, wo einst der Tempel gestanden hatte. Und ja, dass sie ihn würden wieder aufbauen können. Und dann wieder Gottesdienste feiern mit Opfern, so wie es Israel lange, lange Jahrhunderte getan hatte und gewohnt war. Gott wollte ihnen neues, wirkliches, geistliches Leben schenken, Leben in Freiheit. Und das verkündete eben dieser Mann Gottes im Auftrag Gottes und in seinem Namen. Und dabei geht Gott so weit, dass er den Propheten wie einen Marktschreier auftreten lässt. Gott preist seine Produkte, so sage ich jetzt mal, an wie einer, der mit anderen Konkurrenten um Kunden kämpft. Der heilige große Gott lässt sich so weit herab, um seine Menschen zu gewinnen, um sie dazu zu bringen, sein Angebot wahrzunehmen und dann bitte schön auch anzunehmen. Knapp 600 Jahre später ist es nicht irgendein Prophet, der da im Namen Gottes das tut, sondern es ist Gottes Sohn selbst, der in Jerusalem bei einem der großen Feste im Tempel, im zweiten Tempel, der inzwischen ja gebaut worden war, der dort im Tempel steht und ruft, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jeder, der mir vertraut, denn in euren heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Und bei einer anderen Gelegenheit hat er den Menschen zugerufen, wir haben es vorhin hier vorne als Wochenspruch an der Wand lesen können, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Also auch da der Sohn des lebendigen Gottes, geradezu marktschreierisch macht er auf das aufmerksam, was er geben will. So sehr liegen wir Menschen Gott am Herzen. So sehr liebt er diese Welt, liebt er seine Geschöpfe, liebt er uns, dass er sich so weit herablässt, um uns zu gewinnen. Sein Sohn wurde Mensch. Er war in allem Gott gleich, so schreibt der Apostel Paulus einmal und erinnert da an ein Lied, das man wohl in der jungen Gemeinde gesungen hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen im Gehorsam gegen Gott. Erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. So weit ging Gott um unsertwillen, weil er uns liebt, weil er um uns wirbt. Wie ein Marktschreier wirbt er um uns, preist sein Angebot an. So sehr liebt Gott dich und mich. Und alle Menschen. Was hat er denn zu bieten? Das ist natürlich für uns aufgeklärte Kunden die erste Frage. Aber nein, nicht nur unsere erste Frage, sondern auch schon damals in Babylon und auch zur Zeit Jesu war das die Frage der Menschen. Was bietest du uns denn an? Was ist denn dein Produkt, das du hier so anpreist? Wasser. Wasser, bietet er an. Und dass nun gerade der Predigttext in diese Zeit, in der wir gerade stecken, hinein sortiert ist, passt. Wasser wird gerade knapp. Die Stadt Löhne in Ostwestfalen in direkter Nachbarschaft zu unserem letzten Wohnort rief in dieser Woche die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, das Sprengen ihrer Gärten und das Befüllen von Pools mit Trinkwasser zu unterlassen. Auch das Arbeiten mit Hochdruckreinigern sei untersagt, weil das Wasser dort schon äußerst knapp ist. Das klingt dramatisch, aber jetzt denken wir an einen Orientalen. Für den war die Frage nach dem Zugang zu Wasser eine existenzielle Frage. Da ging es nicht um den Hochdruckreiniger, den man bitte schön mal nicht benutzt und damit die Steine ein wenig dreckiger lässt. Nicht den Pool zu befüllen, in dem man herrlich planschen kann oder dass der Garten wunderschön blüht. Nein, da ging es um Wasser des Überlebens. Wer keinen Zugang zum Wasser hatte, der verdurstete schlichtweg. Und als zweites Grundnahrungsmittel bietet er an Brot. Die Menschen in Babylon und Jerusalem knapp 100, 600 Jahre später lebten vor allem von Brot. Wo Brot fehlte, da war die Hungersnot nicht weit. Wasser und Brot, sie standen und stehen vielleicht auch heute noch bildlich für die existenziellen Fragen unseres Lebens. Wo finde ich Geborgenheit? Von wem werde ich geliebt? Einfach so, bedingungslos. Wo habe ich Heimat? Wo bin ich wirklich zu Hause? Und wer nimmt mich an, so wie ich bin? Wem kann ich bedingungslos vertrauen? Wer ist da, wenn alle Stricke reißen? Und noch mehr hat er im Angebot, der himmlische Marktschreier. Nicht nur das, was wir ganz alltäglich brauchen, das, was wir für unser seelisches Überleben benötigen, sondern auch Milch und Wein. Das Land, wo Milch und Honig fließt. So nennt die Bibel mehrfach das Gelobte, das dem Abraham für Israel versprochene Land. Da, so ist mit diesem Bild ausgedrückt, da findet ihr Leben in Fülle. Üppiges Leben, fast ein Schlaraffenland. Milch war damals sehr wertvoll. Sie gab es nur zu besonderen Gelegenheiten. Und Wein, das steht bis heute für die schönen Seiten des Lebens, für Feiern, für Genuss, dafür es sich gut gehen zu lassen. Milch und Wein, das heißt, Gott bietet über das existenziell Wichtige hinaus Leben in Fülle. Lebensglück, Lebensfreude, ein Leben mit einer Perspektive, die über dieses Leben hinausreicht. Ein Leben, das tatsächlich wieder das Paradies in den Blick bekommt, als Hoffnungsgut. Dort in der direkten Gegenwart Gottes sollen wir Menschen einmal wieder leben können. Also zusammenfassend, letztlich bietet Gott sich selbst an. Eine liebevolle, eine freundschaftliche, eine verlässliche Beziehung zu ihm, dem Schöpfer, dem lebendigen Gott zu haben. Das ist sein Angebot. Das mit all dem anderen drumherum sind die Produkte, die Gott anbietet, die wir bei ihm bekommen können. Eigentlich doch höchst attraktiv, oder? Da müsste doch eigentlich jeder interessiert sein. Und doch, die Israeliten in Babylonien waren es scheinbar nicht. Und auch Jesus musste das erleben, dass sich Menschen von ihm wieder abwandten und sich von ihm lossagten. Und da kommt dann eben die zweite Frage in den Blick, die Menschen immer stellen. Was soll es denn kosten? Wie hoch ist der Preis? Und das ist wohl der Haken an der Sache. Es kostet nichts. Das Leben gibt's bei Gott umsonst, ohne Gegenleistung, geschenkt, gratis. Gott verschenkt das Leben. Er hat uns schon das Leben geschenkt. Unser biologisches, irdisches Leben ist uns ja schon gegeben, geschenkt worden. Doch schon da zweifeln wir, dass das geschenkt sein soll. Irgendwo muss doch da ein Haken sein. Nein, das glauben wir besser nicht, dass es da jemand gibt, der uns das Leben geschenkt hat, weil der dann doch irgendwann uns seine Forderung auf den Tisch legen könnte für dieses Leben, das er uns irgendwann mal in die Hand gedrückt hat. Nein, wir glauben lieber, dass es ein Zufall ist, dass wir leben. Und dass wir uns den Rest, das Überleben, selbst verdienen müssen. Und ja, vielleicht sogar das Recht zu leben überhaupt erst immer wieder verdienen müssen. Und zumal dann auch den Genuss, das Mehr an Leben. Auch das müssen wir uns halt nehmen, wenn es gerade irgendwie zu greifen ist. Lasst uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. So haben es schon die Menschen zur Zeit des Propheten Jesaja gesagt. Genauso haben sie es zu Zeiten des Apostels Paulus gesagt. Und ich glaube, sinngemäß sagen wir es auch heute. Und wenn wir schon das Leben, das wir haben, nicht als Geschenk annehmen können, wie viel schwerer ist es dann noch, das Angebot des himmlischen Marktschreiers anzunehmen? Umsonst will er uns alles das geben, das soll nichts kosten. Wir sollen das geschenkt bekommen. Wir müssen nichts dafür tun. Das klingt suspekt. Irgendwo steht da sicher im Kleingedruckten etwas. Oder vielleicht sind die Produkte auch nicht in Ordnung, so schön sie ja klingen mögen. Ja, und dann ist natürlich auch noch das Leben, das wir ja schon haben. Und das ist ja auch ganz schön. Wie den Menschen damals in Babylon ist auch vermutlich uns heute der Spatz in der Hand sicherer als die Taube auf dem Dach. Wir wissen doch, was wir haben. Wenn wir uns auf das Angebot Gottes einlassen, wer weiß, ob das hält, was er verspricht. Und schließlich ist es uns ja sowieso eigentlich zuwider, uns etwas schenken zu lassen, so ganz ohne Gegenleistung, ohne das Geschenk erwidern zu können. Und so hören wir Menschen nicht mehr richtig hin. Und so kämpfen wir um unser Überleben. Wir mühen uns um ein möglichst gutes Leben, versuchen ein möglichst großes Stück vom Lebenskuchen abzuschneiden. Und hören eben nicht mehr Gottes Einladung. Er muss deshalb zum Marktschreier werden, damit wir überhaupt wieder aufmerksam werden, dass es da noch einen Gott gibt, der etwas zu verschenken, etwas zu geben hat. Wir Menschen haben verlernt, Gott zu hören. Und das nicht erst heute, sondern schon die Menschen damals in Babylon und auch später zur Zeit Jesu in Jerusalem. Ja, auch wir Christen, die wir Gott gehört haben, die wir sein Angebot angenommen haben, die wir uns freuen an dem Leben, das er uns schenkt, selbst wir hören allzu oft nicht. Und so stellen wir wieder Regeln auf, die es einzuhalten gilt, Bedingungen, die jeder einhalten muss, um bei Gott anzukommen oder genauer, um in unserer Gemeinschaft, in unseren Kirchen und Gemeinden angenommen, aufgenommen zu werden. Wir Christen haben durch die 2 Jahrtausende hindurch immer wieder das Kleingedruckte selbst geschrieben, das es bei Gott überhaupt nicht gibt. So wie zur Zeit Jesu beispielsweise die Pharisäer mit ihrem Zaun um das Gesetz. Und deshalb auch eben ergeht an uns nochmals diese Einladung, an uns und an alle anderen Menschen in gleicher Weise. Wir stehen mit ihnen auf einer Ebene, nicht über ihnen, sondern auf Augenhöhe. Her, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen, es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Milch, zahlen braucht ihr nicht. Gott schenkt uns das Leben, Geborgenheit. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Er ist verlässlich. Und zu ihm können wir jederzeit kommen. Und er hält Leben in Fülle bereit. Lebensfreude, Lebensgenuss pur, ohne Reue. Frieden, Gerechtigkeit, Hoffnung, Glauben, Liebe. Geschenkt. Er ist gnädig und gut. Er will sich dafür nichts bezahlen lassen. Komm, lass es dir schenken. Warum willst du dich abmühen und letztlich doch nicht wirklich das Leben finden? Den Lebensdurst nicht wirklich gestillt zu bekommen. Mit all deinen Bemühungen wird der Durst letztlich nur immer größer. Warum willst du weiter hungrig auf das Leben bleiben und nicht satt werden? Komm, probiere es. Gott schenkt dir Leben in der ganzen Fülle. Und doch, eins gehört dazu. Eine, und jetzt habe ich Bedingungen mal in so zwei Häkchen gesetzt. Eine Bedingung gibt es. Durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. So hieß es für die Israeliten damals im Exil. Also lasst euch beschenken und redet darüber. Geht hin in alle Welt und macht sie zu meinen Jüngern. So hieß es für die Apostel damals nach Ostern. Und diese Aufforderung, die gilt ja bis heute, sie gilt auch uns. So wie Paulus sie formuliert hat beispielsweise. So bitten wir im Auftrag von Christus. Bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sollen das Geschenk annehmen, uns an ihm freuen. Und diese Freude sollen wir vor den Menschen leben und mit den Menschen leben. Wir sollen sie nicht für uns behalten. Wir sollen anderen von dem Grund unserer Freude erzählen. Wir sollen die Menschen bitten, sich auch von Christus beschenken zu lassen. Und so wie Gott sich klein gemacht hat als Marktschreier, in der Gestalt seines Sohnes Mensch geworden, so sollen auch wir nicht von oben herab die gute Nachricht den Leuten um die Ohren hauen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen und sie einladen, sie bitten, ja um sie ringen, dass auch sie sich das Leben in Fülle schenken lassen. Denn das Leben gibt's bei Gott umsonst. Für alle. Und nein, letztlich ist es doch keine Bedingung, deswegen auch die Häkchen da drum. Vielmehr heißt es ja im letzten Vers unseres Textes, dass Gott uns mit diesem Auftrag ehrt. Gott nimmt uns hinein in sein Projekt, rettet die Menschen zum Leben. Wahnsinn. Wir werden an Gottes Projekt beteiligt. Das ist wahrlich eine Ehrung. Und wir leben den anderen doch schließlich nur das vor, wie es ist, als Beschenkte zu leben. Und wir laden sie ein, sich auch beschenken zu lassen. Oder, und damit möchte ich schließen, wie es der zeilonesische Evangelist Niles einmal sagte, Evangelisation ist, wenn ein Bettler dem anderen sagt, wo es das Brot des Lebens gibt. Amen.